Herzlich willkommen bei
Techtelmechtel, dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 314 mit mir und Philipp Brüg, mit dem Samuel Buchmann.
Hoi miteinander.
Der Michel Brändle.
Hoi zusammen.
Und dem Florian Badocchi.
Salve.
Du hockst immer so tief dort in deinem. Das sieht aus, als flätzest du völlig dort in deinem
Sessel. Das ist, damit man das Chaos hinten dran sieht.
Genau, ich habe einen Ruf zu verlieren.
Normalerweise startet man eigentlich da oben und dann rutscht man so mit der Zeit unter den Tisch. Ja. Der Flo startet auch schon in der Mitte.
Und dann sieht man dann nicht mehr am Ende vom Podcast.
Ja. Das ist nur, weil die Kamera so hoch ist. Ich habe keinen besseren Ort, um die zu verstauen.
Man kann sich auch nicht bewegen.
Ich würde sagen, man kann sich nicht neigen.
Ah, das ist schon gut. Das ist gut. Der Flo braucht... Nein, du brauchst Improvement nein. Nachher, wenn du dann zügelst. Dann wird alles besser. Der Kamerawinkel alles. Und alles wird automatisch besser.
Perfekt ausgeleuchtet.
Grossartig. Also es wird auf jeden Fall kein Ghetto mehr hinten dran haben, weil es kein hinten dran mehr gibt.
Du bist dann einfach in so einer Void. So ein White Void, wie da bei der Last Week Tonight da während Corona. Also kommt, wir reden heute über Apple, wo mit OpenAI streitet. Wir reden über die EU-Alterskontrolle, über die EU-ID und auf ein Startup, wo einen Sonnenspiegel ins Weltall schiessen, umbringen. Ja, wir kennen es von James Bond. Dann
im Big kommt noch gut.
Ja, es kommt noch gut. Im Big Screen reden wir über die letzte Staffel von The Bear und in der Spielecke über Assassin's Creed Black Flag Resynced. Und über Danger Attack kann ich euch auch noch kurz etwas erzählen. Aber wir fangen wie immer an mit den News.
News aus der Tech-Welt.
OpenAI scheint es zu gefallen vor Gericht, hat gefunden, jetzt sind wir erst gerade dort gewesen, gehen wir doch gerade wieder zurück, obwohl unfreiwillig.
Die Kantine so gut ist.
Genau, vermutlich. Das ist einfach richtig gut schmecken. Und genau, diesmal ist aber der Grund Apple, dass sie wieder dorthin müssen. Und um was geht es da genau?
Ja, das letzte Mal war es Elon Musk, der OpenAI verklagt hat und die Klage ist abgewiesen worden, da haben wir darüber geredet. Und ja, jetzt gibt es von Apple auf den Grund. Der Vorwurf lautet, dass OpenAI soll Geschäftsgeheimnisse von Apple geklaut haben, also Corporate Espionage, heisst das sozusagen auf Englisch. Und das
heisst es auf Deutsch. Sorry.
Sorry? Spionage, genau.
Ja, Werkspionage.
Werkspionage. Ah, das habe ich nicht gewusst. Das klingt sehr deutsch. Mittlerweile arbeiten bei OpenAI anscheinend über 400 Leute, die vorher bei Apple gearbeitet haben. Also die haben nicht ziemlich viel Leute abzügelt, halt mit hohen Lohnversprechen wahrscheinlich. Und anscheinend sollen Bewerberinnen systematisch dazu animiert worden sein, zu diesen Bewerbungsgesprächen interne Infos mitnehmen oder sogar Hardware, irgendwelche Prototypen und so.
Geil. Bring doch bitte das neueste iPhone mit. Ist gut, danke.
Etwas so stelle ich mir das vor. Und im Zentrum sind so zwei ehemalige Mitarbeiter von Apple. Das ist einerseits der Tang Tan. Das war ein recht hoher Designchef bei Apple. Und der hat anscheinend auch recht zu wissen über so die internen Prozesse, wenn halt jemand kündet, was dann passiert, was man dann machen muss und so. Und der hat das anscheinend missbraucht, indem er eben den Leuten, die nachher zu OpenAI gewechselt hat, hat halt gesagt, wie sie das können umgehen können und dass sie möglichst lange noch Zugriff haben auf Firmenlaptops und auf Infos und dass sie das halt können abzügeln können. Und der zweite ist der Zhang Liu, das war ein Elektroingenieur bei Apple. Und der soll einfach seinen Firmenlaptop behalten haben und dann so über Bugs irgendwie noch Infos abgeladen haben über künftige Projekte und technische Präsentationen, Tech-Specs, Projektdaten, einfach so halt interne Projektinfos. Und das sind so die zwei, die wirklich genannt werden in dieser Klage. Aber sie sagen halt wirklich, es sei so eine. Ein systematisches System gewesen. um das möglichst bei vielen ehemaligen Apple-Mitarbeitern halt Infos rauszuquetschen. Und Apple sagt, dass OpenAI mit diesen Infos die Entwicklung von der eigenen Hardware beschleunigen will. Da gibt es schon lange Gerüchte, dass OpenAI will ein eigenes KI-Gadget rausbringen. Sie haben ja auch so eine Kooperation mit dem Johnny Ive, seiner Firma, gehabt. Die heisst, wie heisst jetzt? I.O. O.I. I.O. Einfach so ein
Wort. I.O., ja.
Ja, I.O. Das kann auch noch vom Johnny Ive kommen. Und der ist übrigens auch, wird auch genannt in dieser Klage. Also der kommt auch ein bisschen aufs Maul über, obwohl er ja ehemalige Apple-Legende ist. Der wird jetzt auch so ein bisschen reingezogen. Und ist jetzt übrigens lustig, gerade gestern habe ich gelesen, anscheinend, dass das neue, also das erste Gadget von OpenAI soll ein Smart Speaker werden. Und man spekuliert jetzt halt auch ein bisschen, wie viel von diesen Infos, die sie jetzt von Apple angeblich mutmaßlich abzügelt haben, steckt jetzt schon in dieser Hardware, die sie halt entwickelt. Und ob es halt dann auch Folgen haben, ob sie den überhaupt können rausbringen können, so und so weiter. Das ist so die Anschuldigung. OpenAI streitet natürlich alles ab. Sie haben gar kein Interesse an den Geheimnissen von Apple und das ist alles Humbug und überhaupt. So. Ja, es ist ein bisschen speziell, oder? Weil vor 2 Jahren noch hat es da relativ eine enge Zusammenarbeit gegeben zwischen Apple und OpenAI, wo sie das erste Mal die Apple Intelligence vorgestellt haben. Ist ja OpenAI ein integraler Bestandteil gewesen, von der Siri. Also wenn du eine Anfrage geschickt hast, hast du wahlweise ja können, oder ich weiß gar nicht, ob das jemals gekommen ist, aber die Idee ist auf jeden Fall gewesen, dass du wahlweise dann hast können, deine Anfrage zu ChatGPT weiterleiten. Ja. Und dass es wirklich so im iOS integriert gewesen ist. Und jetzt bin ich gar nicht sicher, weil die Siri, die ist ja dann gar nie gekommen, ist ja jetzt nochmal neu vorgestellt worden. Und wie fest, dass das dann wirklich überhaupt das Licht von der Welt erblickt hat, bin ich jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ist OpenAI auch überhaupt nicht zufrieden gewesen, wie sie das jetzt umgesetzt haben oder wenn nicht umgesetzt haben. Und haben sich anscheinend auch selber schon überlegt, um wegen dem zu klagen. Also da herrscht nicht mehr so viel Liebe zwischen diesen zwei Firmen. Und es fügt sich also ein bisschen wie OpenAI in ein grosses Ganzes ein, weil bei denen läuft es halt jetzt einfach nicht so rund in letzter Zeit, kann man sagen. Sie werden von allen Seiten ein bisschen verklagt. Es ist nicht völlig ungewöhnlich, logischerweise. Hat auch mit dem Geschäftsmodell zu tun von den ganzen KI-Unternehmen. Die werden ja alle ein bisschen verklagt, auch weil sie halt einfach überall Infos abgraben ohne Erlaubnis. Gegen OpenAI läuft unter anderem auch noch eine Klage von der New York Times. Das war so eine der ersten, wo sie wegen Urheberrechtsverletzungen verklagt hat. Und die Klage schreitet, glaube ich, auch voran. Da habe ich jetzt letztens auch wieder etwas gelesen. Also die ist auch immer noch hängig. Und an dieser Klage hängen dann auch noch ziemlich viel von dem ganzen Konzept der KI-Firmen, weil die stützen sich immer so ein bisschen drauf. Ja, wir dürfen einfach alles nutzen, weil es ist Fair Use. Das ist so eine Regel in den USA. Und ob das dann wirklich stimmt, steht eben schon auch noch in den Sternen. Ja, und das ist das eine, die ganzen Klagensachen, die OpenAI beschäftigt in letzter Zeit. Und jetzt grad, eigentlich hat es gerade so den Freipass bekommen von dieser Klage von Elon Musk, die ja abgelehnt worden ist, also abgeschmettert worden ist, kann man eigentlich sagen. Und dann hat man gedacht, ja, cool, jetzt können sie vielleicht gleich endlich an die Börse gehen, weil das nicht mehr so wie ein Damoklesschwert über ihnen hängt. Und jetzt kommt halt die Klage von Apple. Zusätzlich haben wir ja darüber geredet, sind die Geschäftszahlen geleakt und es geht nicht finanziell, also läuft es gar nicht mal so gut. Und jetzt haben sie darum auch ihren IPO, also den Börsengang, haben sie jetzt verschoben, angeblich, vermutlich auf 2027. Ja, weil eben jetzt die neue Klage wird wahrscheinlich auch nicht helfen bei dem. Und also ich glaube immer mehr, dass die Firma wirklich so ein riesiger Fail wird. Das ist so ein mega Hype, weil sie halt als erstes die Chatbots so
in die Masse gebracht haben. Sie haben als erstes alles
geklaut. Und jetzt bröselt das aber alles so ein bisschen dahin, habe ich so das Gefühl. Weil sie werden auch von unten und von oben bedrängt, oder? Unten hast du so, also unten im Sinne im Consumer-Bereich, wo sie ja eigentlich angefangen haben und wo sie haben wollen, das grosse Geld machen, dort hast du so Google, wo halt mega druckt, weil Google hat halt Plattform und hat die Userbase, ich meine, wenn du
und irgendwie Hardware buchst, und alles, gell?
Und, ja, genau, gut, das können sie sich ja mieten, OpenAI, das geht noch so, aber ja, stimmt, die haben natürlich noch Phones und so, aber das ist jetzt bei ja, Google, also weißt du, so, ja gut, Android natürlich, ja. Stimmt, also ja. Einfach, die haben einfach so die Voraussetzungen, die ganzen Plattformen, um halt das wirklich in die Breite bringen und das merkst du auch, oder wenn du etwas wissen, dann gehst du immer noch, also die meisten Leute, die ich kenne, gehen auf Google und Google zahlt, dann können wir die KI-Zusammenfassungen, ist halt einfach so implementiert, ihre KI. Und von oben, wo halt so die ganzen Business-Anwendungen sind, wo vielleicht ein bisschen Geld rum ist, dort ist jetzt Anthropic eigentlich überall besser, so wie ich das beurteilen kann. Und OpenAI sitzt so ein bisschen in der Mitte. Und ist einfach so wie die bekannteste Marke halt immer noch. Aber das ist dann auch so ein bisschen alles. Und es wirkt zunehmend alles ein bisschen verzweifelt. Vor ein paar Wochen hat Sam Altman auch vorgeschlagen, dass doch die US-Regierung soll 5% vom Unternehmen bekommen, kaufen.
Das ist so geil.
Und es ist einfach völlig klar, das ist eigentlich so die Vorstufe dazu, dass sie halt, wenn es dann völlig bach abgeht, also wenn sie einfach kein Geld mehr haben, dass sie quasi von der Regierung dann einen Rettungsschirm bekommen, wie das 2008, 2009 bei der Banken der Fall war. Oder? Das ist so, ist eigentlich relativ klar. Und also ich hoffe, es passiert nicht.
Aber bei denen hast du ja schon das Gefühl, man kann ja darüber reden, too big to fail und so, aber und eben, ist schon so mittlerweile hängen
too big to fail.
Eben, nein, ich sage, dort hängen ja mittlerweile auch viele Sachen dran, aber eben, hey, die... Also genau, ist eben die Frage, müssen denn die tatsächlich retten, oder? Weil schon so viel dran hängen, dass da irgendwie die ganze Wirtschaft abgeht. Aber es wäre echt... Es wäre eh ein Skandal wieder. Man, es war ja vorher natürlich schon einer mit diesen verdammten Banken, oder?
Ja, aber die Situation ist ein bisschen anders. Also ja. du hast schon recht, oder? Es hängt super viel von der US-Wirtschaft an OpenAI und Anthropic. Da haben wir, glaube ich, vor zwei, drei Wochen mal darüber geredet. Das ganze Schneeballsystem und die zirkulären Deals, oder wo eigentlich alles davon abhängt, ob OpenAI und Anthropic am Schluss die Nachfrage generieren und das Geschäftsmodell haben, das funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, dann bricht das alles ein bisschen zusammen. Aber 08, 09 Finanzkrise ist natürlich noch schon ein bisschen etwas anderes, weil da also bei den Banken steckt halt wie das Geld von den Leuten
yeah,
drin.
Eben, genau.
Ich bin ein bisschen müde. und wenn das kollabiert, dann hast du dann wirklich eine völlige Systemkrise. Und da, wenn jetzt das Bach abgeht, dann hast du halt einen Börsencrash, logischerweise. Und es gehen sicher Jobs verloren und die ganzen Infrastrukturprojekte sind halt dann ein bisschen weg. Und die Wirtschaft wächst nicht mehr so, aber es ist nicht so, dass du, weißt du, kann nicht morgen nicht mehr kannst zum Bankomat gehen und dein Brötchen kaufen. Also das sind schon zwei verschiedene Sachen. Darum, ich glaube nicht. Das einzige Problem ist halt höchstens, wenn die Regierung so korrupt ist, dass sie einfach irgendeinen Deal macht, weil sie irgendetwas bekommen dafür. Das ist alles
You'll never natürlich. Know, aktuell.
genau. Aber ja, also so unterm Strich, ich finde, der Sam Altman, der sieht für mich auch immer mehr wie der Riesenklon aus.
Das ist wirklich...
Am Anfang hat er es recht geschickt gemacht, habe ich gefunden. Am Anfang ist er so der Visionär gewesen, und hat es super vermarktet und so. Und jetzt stellt sich halt immer mehr heraus, dass operativ ist das einfach eine völlige Pfeife. Also auch
ist er gewesen, der auch so schlechte Interviews gibt?
Ja, Katastrophe.
Er sagt halt also, überall das, was die Leute hören wollen, oder?
Ja, aber dann aber zum Teil halt mega unbeholfen. Also
ja, genau.
Aber also gerade wenn es nur so um Investoren, also Investor Relations so geht, dort ist eine völlige Beife. Also hat er so in meine Q&A hat mich jemand gefragt, so, ja, wie sieht es aus mit Profitabilität und so. Und seine Antwort war, ja, also wir finden schon jemanden, der deine Anteile kauft, wenn du nicht daran glaubst. Also so wie ein kleines Kind, so was ist trotzelig. Und also, ja, du merkst einfach so, operativ läuft das wirklich nicht so bei ihm. Ja, und eben die Apple-Klage ist wahrscheinlich das neueste Beispiel, weil das ist halt auch, also ich meine, das ist so offensichtlich, hat es wahrscheinlich gemacht. Ich gehe auch davon aus, oder bei Elon Musk, wenn Elon Musk jemanden verklagt, der verklagt eh alle. Das ist so.
Ja,
das ist nichts Spezielles.
Geht's noch, gell?
Genau, und das ist relativ klar, dass das alles wenig Hand am Fuß hat und dann eh abgewiesen wird. Aber wenn dich Apple verklagt, ist das schon so ein bisschen eine andere Nummer. Also die sind dann recht hartnäckig und ziehen das auch durch. Ich gehe davon aus, da gibt es kein Settlement, also die einigen sich nicht irgendwie außergerichtlich, sondern die ziehen das wirklich durch. Dann gibt es wieder einen Discovery-Prozess vor Gericht, da kommen alle möglichen internen Dokumente raus, E-Mails, bla bla bla. Und ich gehe davon aus, dass Apple dann schon ziemlich stichhaltige Beweise hat für ihre Vorwürfe. Ja,
aber was könnten Konsequenzen sein?
Also die erste Konsequenz könnte auch sein, wenn das sich lange hinzieht oder wenn es Erfolg hat, dann ist es natürlich für OpenAI relativ schwierig, zum neues Geld zu holen. Oder? Weil sie sind ja darauf angewiesen, sie verbrennen Geld im Moment.
Ja, ja.
En masse. Mhm. Das heisst, sie brauchen immer wieder jemanden, der das nachschiesst. Und im Moment ist das ja immer privat noch gewesen, Private Equity. Und wenn du natürlich Klagen am Hals hast, von Apple, notabene, dann überlegen sich so Investoren schneller mal, ob sie da wirklich noch mehr Geld reinstecken oder ob das Risiko einfach zu gross ist. Und auch der Börsengang, den sie eigentlich geplant haben, dort ist natürlich auch wieder, das ist einfach alles ein Risiko, das dann eingepreist wird. Und ich nehme an, das ist auch mit dem Grund, warum das jetzt halt verschiebt. Und also der dümmste mögliche Fall ist, dass dann einfach das Geld ausgeht.
Aber ist das, also auf das läuft es eher auf das, also weißt, wenn sie ja Sachen geklaut haben und das würdest können beweisen, dann müssen sie ja... Also müssen sie eine Entschädigung zahlen?
Ja, oder also ich nehme an, sich
müssen oder müssen sie auf etwas verzichten, denn wo es irgendwelche Patente oder Erfindungen denn, oder Techniken oder weißt du, das nicht mit dem Wunder, oder?
Also die Antwort ist ja. es kann alles sein. Es kann, genau, also sie können Entschädigungen müssen zahlen, Bussen. Es kann eben auch sein, dass sie halt das dann nicht dürfen brauchen. Ich glaube, das haben Apple auch schon gefordert, quasi unmittelbar, dass sie all die Infos und Technologien quasi nicht dürfen brauchen, auch in bestehenden Produkten, die sie schon gemacht haben und so. Ich glaube, das ist jetzt noch hängig, ob das dann bewilligt wird. Also es kann durchaus sein, eben, dass dann ihre Hardware halt nicht können rausbringen können. Wie schlimm jetzt das ist, yeah. Bei der Hardware muss ich sagen, das ist jetzt eh noch nicht das Kerngeschäft. Oder? Aber das ist sicher eine mögliche Konsequenz. Aber ich denke, die unmittelbare Konsequenz ist einfach, dass mehr Risiko eingepreist wird und sie einfach schwerer werden haben, zum Geld bekommen. Ja, und dass es halt einfach so ein weiterer Sargnagel könnte sein. Und die ganze KI-Blase ist ein bisschen am Bröckchen im Moment, habe ich das Gefühl, lustigerweise. Auch letzte Woche rausgekommen übrigens, so am Rand noch, Meta verkauft, Meta hat ja ganz viele Server, KI-Server gebaut. Und am Anfang hat er gesagt, ja, wir brauchen alles, oder wir mieten noch dazu, wir machen unsere eigenen Modelle, die Kunden möchten das, wir müssen da Slop produzieren, Omas. Und jetzt fangen sie tatsächlich an, zum Compute-Kapazität vom Mieten an externe Leute, was dann so ein bisschen, also hoffentlich, sie hoffen wahrscheinlich auch OpenAI und Anthropic, was schon ein bisschen speziell ist, weil jetzt hat man halt einfach, jahrelang hat man gesagt, es gibt einen Engpass, man hat nie genug Compute, man braucht mehr Server, mehr GPUs, einfach mehr von allem, man kann nie genug haben. Und jetzt fangen sie plötzlich an, Überkapazität vom Mieten, SpaceX macht das übrigens auch. Das ist schon so ein kleines Zeichen, dass das irgendwie mal, also ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es neigt sich so am Ende zu, aber
das sage
ich
nicht. Du wünschst dir da einfach mega
viel zusammen.
Ich wünsche dir das auch fest, es ist wirklich,
ja, klar,
es ist eine verdammte Blog.
Man sieht jeden Hoffnungsfunken.
Ich weiß, ja. Eben, also es ist ja nachher nicht wertlos und es wird nicht auch verschwinden, aber einfach, dass mal der ganze Hype zusammenbricht, ja, das fände ich schon eine Zeit. Oder?
Wieder ein bisschen schrumpft das Ganze, ja.
Also ich muss auch sagen, ich habe auch gewechselt tatsächlich.
Du hast gewechselt von was auf was?
Ja.
Von ChatGPT auf Claude.
Ah, ja.
Ich brauche es einfach sehr selten. Ich habe gerade auch noch gelesen, in Thailand, glaube ich, tun sie jetzt Datencenter müssen Strom, also haben wir separate Strompreise jetzt.
Dass die
mir mehr zahlen.
Geil.
Und ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Datencenter dort sind, aber ich kann mir generell noch vorstellen, dass, ich sage es mal in Anführungszeichen, Billigländer hat vielleicht eh noch viel, weil man dort die einfach bauen kann und so. Und ja, finde ich auch eine gute Entwicklung, wenn man irgendwie...
Das ist eine gute Idee, ja. Also sie baut ja auch in den USA bei den Rechenzentren, wenn sie ja nebendran, was baut sie? Ich glaube, Gaskraftwerk bauen jetzt einfach en masse. Denn. Also ist natürlich auch weißt, ökologisch.
Eben.
Absolute Katastrophe, was das auslöst.
Ich meine, es ist schon in Winterthur, hat es ja... Jetzt gibt es ja eins. Ich glaube, jetzt sind noch das zwei zu errichten und ich glaube, es gehört Amazon, oder? Hat sich das, glaube mal rausgestellt, oder?
Ah, schon.
Und dort dann ist es ja auch irgendwie noch eine Diskussion gewesen, ja? Ist irgendwie das für die Stadt, weißt, lohnt sich das für den Standort? Weißt du, dort schafft praktisch niemand.
Nein, das lohnt sich überhaupt nicht. Das ist alles so, das sind so die mit einem Mitarbeitenden, der dann nachher die Server irgendwo das Knöpfchen drückt.
Ja, und
so.
Die Stromkosten, die explodieren dann gerade, oder? Das frisst dann gerade irgendwie. Sie haben es angeschrieben, ich weiß nicht, wie viel das ist, aber vielleicht gefühlt halb so viel, wie die Stadt vorher gebraucht hat. Und ja, jetzt sind sie ein bisschen schauen, ob sie vielleicht Fernwärme können nutzen können. Was natürlich easy ist, aber vermutlich besser wäre es immer noch ohne. Aber ja, so ist es jetzt halt.
Okay.
Ja, genau.
Dann machen wir Demo, Phil.
Ja, ich fuhr nachher mit dem Schild.
Schildli.
Komm, dann gehen wir zu der zweiten News und da geht es um die EU-Alterskontrolle. Und genau, dort möglicherweise könnte dort die EID Pflicht werden, Flo. Kann das sein?
Ja, hast also juristisch gesehen.
Sind Race-Bait-Titel, jetzt muss ich rechtfertigen.
Ja, jetzt.
Nein, de facto Pflicht. Kann ich geschrieben. Nein, es ist also tatsächlich, wir sind ja vorher jetzt bei den ganzen Chatbots gewesen und möglicherweise sind die zumindest aus der EU. Oh, jetzt gibt es bei mir Lärm, ich hoffe, ihr hört das nicht.
Ah, ist egal. Es ist ein Staubsauger am Laufen.
Hey, ganz komischer Robo, der einfach so altersschwach ist, dass er immer mal ein bisschen sucht, dann mag er nicht mehr, geht er zurück auf die Station. Und ich sage ihm eigentlich, am Donnerstag bitte wirklich, mach es am Morgen um 8 Uhr. Und
ja, aber er ist halt senil, weißt du, hat er einfach senil.
Vergessen.
Ja.
Genau. Vielleicht sind die dann aus der EU sowieso nur noch mit EID erreichbar. Nein, es geht um Folgendes. Es gibt ja Bestrebungen generell überall. Ich glaube, in der Schweiz ist man noch sehr, sehr hesitativ, aber in Europa gibt es ja sehr viele Bestrebungen, Social Media ein bisschen zu regulieren für Kinder und für Jugendliche. Und da hat es verschiedene nationale Bestrebungen gegeben, das erste Mal, weil man hat gesehen, oh, in Australien machen sie das schon und das sind ja es gibt verschiedene Studien, wo sagen, ja, es funktioniert auch in Australien nicht, weil man es mega einfach kann umgehen, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Das Problem ist aber, dass in diesen Fragen ist es halt, das EU-Recht ist superior und du kannst als Frankreich, Deutschland, Griechenland, you name it, kannst nicht einfach so etwas beschließen, dann machst du das so. Aber man weiss, dass die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, auch Zensursula oder Flintenuschi genannt, dass sie auch große Fan ist. Es wird einfach so genannt. Ich sage nicht, dass ich das unterstütze oder auch nicht, dass ich dagegen bin.
Aber gut, sagst du es doch nochmal. Zensursula.
dass sie eigentlich auch große Unterstützer von Regulierung von Social Media ist für gewisse Altersgruppen und das ist ja auch nicht das Schlechteste. Das Problem ist nur, dass die EU ist so ein bisschen am Hin und Her rödeln und eigentlich vor allem durch Friedrich Merz, also der Bundeskanzler von Deutschland, hat gesagt, ein Pauschalverbot ist er dagegen. Bei einer Regulierung ist etwas anderes. Und dann hat Ursula von der Leyen selber letztes Jahr eine Studie in Auftrag gegeben, man soll doch jetzt mal genau herausfinden, wie viel das wird bringen und was das wird bringen und wie denn dort das Gefühl der Bürger gegenüber so einer Lösung sind. Und wenig verwunderlich gibt die Studie, die sie selber in Auftrag gegeben hat, ihr Recht. Es soll auf jeden Fall eine Regulierung geben. Jetzt ist das aber so, es gibt verschiedene Probleme. Eigentlich gibt es drei Probleme. Das eine Problem ist, die Studie nennt das sehr euphemistisch Social Media Plus. Also es soll nicht nur um TikTok oder um Snapchat oder um Instagram gehen.
Geil, Google Plus kommt zurück, oder?
Genau, Google Plus kommt zurück. Nein, es geht nicht nur um Social Media Plattformen, sondern generell um Plattformen, die potenziell Inhalt bieten, die halt vielleicht für Jugendliche nicht so ganz appropriate sind. Das bedeutet halt eigentlich alles. Vom Online-Shop über Switch oder über was weiß ich, Discord, einfach alles halt, das ganze Internet eigentlich, ganz zu schweigen von halt Inhalt von Erwachsenenunterhaltung, oder? Und dort ist so eine Empfehlung rausgegangen, dass es heisst, hey, von 0 bis 3 sollst du gar keinen Kontakt haben mit Bildschirm. Ich bin kein Vater, aber finde ich jetzt auch nicht das Dümmste. Mhm. Dann bis 13 halt wirklich nur unter Aufsicht ausschließlich, das heißt zu edukativen Zwecken oder halt wirklich zu Informationszwecken. Und bis 17 soll es altersangepasst sein, die Inhalte, die du darfst konsumieren. Und die Studie empfiehlt auch, man soll das eigentlich nicht nur der elterlichen Autorität überlassen, sondern es soll technisch griffige und effektive Massnahmen geben, wie man das kontrolliert. Das fordern sie. Jetzt ist das natürlich. Das Problem sind eigentlich, es ist eigentlich zweifach gelagert. Das eine ist, du hast natürlich die ID-Wallet, wo jetzt dann auch der Personalausweis kommt. Das ist eine nationale Lösung, da schafft jedes Land für sich allein in der EU.
Aber also das ist so die EID von der EU? Oder?
Genau, das ist die EID von der EU.
Wo du kannst verifizieren. Okay, wo du einfach könntest
genau,
verifizieren
so,
im
genau,
Internet
ist,
und so. Ja.
Genau, es hat so Zero-Proof-Konzept. Das heisst, das funktioniert dann wie bei uns dann irgendwann. Die Frage nur, ist die Person über 18 ja oder nein? Und mit dieser EID heisst es dann ja oder nein?
Und
die Daten kommen
du
nicht
kriegst
über.
Sonst
okay.
Nicht.
Hat ja. Denn jede, also ist die Idee eigentlich, dass jede Person das hat? Also hast Kinder
das Problem
auch?
Ist, genau wie in der Schweiz wird versprochen, hey, die bleibt freiwillig. Niemand muss das haben. Und juristisch gesehen bleibt das auch so. Das Problem ist nur, wenn du halt nie mehr kannst du einkaufen online auf galaxus.de und wenn du kein YouTube-Video mehr kannst schauen, wenn du keinen Zugang hast zu diesen ganzen Plattformen, dann musst du sie haben. Ja. Und das bemängeln Kritiker sehr hart, zu Recht, wie ich finde. Weil, oder, es ist eine de facto Pflicht, denn eigentlich. Weil sonst kannst du dich im Internet gar nicht mehr richtig bewegen.
Aber jetzt mal schnell eine ketzerische Frage. Wäre das denn so schlimm?
Hey,
das ist de facto Pflicht. Ja. Also, weißt, ich finde, weißt, du musst ja auch einen Pass haben. Also, ist so, wenn du über Grenzen gehst, dann ist ja auch. Bist ja gezwungen, zum einen Pass oder eine Idee zu haben. Also, wieso?
Also, ich frage mich einfach im Fall auch, ob es benutzt wird. Ich stelle mir da vor, wie bei Kreditkarten, weißt du, wo Kinder dürfen ja nicht irgendwie shoppen und nehmen dann Kreditkarten von den Eltern. Dann kannst du doch
genauso. Ja, gut, das ist ein anderes Problem. Aber jetzt mal zuerst so philosophisch gesehen, was ist denn das Problem?
Das Problem ist halt einfach, dass es gibt. Also einerseits hat man halt versprochen, es bleibt freiwillig.
Ja, ja, okay. Das,
und das Zweite ist halt, es ist halt ein grosses Mistrust. Das ist ja bei uns in der Schweiz auch so, oder? IT-Projekte und IT-Infrastruktur, die von staatlichen Stellen kontrolliert wird, oder?
Hey, und es gibt einfach auch viele Minderheiten, die man, glaube ich, einfach auch nicht wollen, dass man dass sie sich ausweisen müssen. Weißt du, so ganz viele so Bereiche, das lese ich einfach oft. Weißt du, so Transmenschen und so, und irgendwie die schützen das, glaube ich, auch irgendwie, wenn man das eben nicht überall so die Pflichten hat.
Mhm. Ja, dass man sieht, welche Seiten du besuchst als Person.
Ganz zu schweigen von den Skills. Ja. Weißt du, ich meine, man kann sich jetzt schon langsam fragen, wie lange will man noch mit den alten Leuten kommen. Und selbst die älteren Menschen haben ja jetzt mittlerweile ein Smartphone und so. Aber es ist halt schon so. Die ID-Wallet, die PID, wie bedienst du das? Wo kriegst du das her? Wie ist das im Alltag? Das ist einfach schwierig, oder? Und so grenzt es halt einfach teilweise dann ein bisschen die Leute von dem Teil, vom Leben aus. Darum, also ich werde die ID, ich habe die jetzt schon in der Beta-Phase und so, und ich werde die haben, einfach weil es mich interessiert auf technischer Basis. Aber ich verstand schon, dass es da kritische Stimmen gibt. Oder?
Das mit dem Datenschutz finde ich, also klar, ich verstehe das schon, die Bedenken. Also ich spiele jetzt da bewusst Devil's Advocate.
Ja, alles gut.
Aber ich denke mir immer so, weißt du, wenn jetzt die anderen Daten, deine ganzen, ich meine, das Passbüro hat all deine biometrischen Daten und so, und das ist auch alles irgendwo IT-Infrastruktur vom Bund und da kreit auch kein Hand an.
Ja, also aber dort ist es wie so einfach zentral an einem Ort, einfach deine Infos, und im Internet, wenn du die überall musst ausweisen, welche Webseiten du besuchst, was du genau damit machst, dann ist das halt wie immer verknüpft. Das ist so, wie man auch ja hasst, dass Google alles weiss, wo du die aufhaltest.
Natürlich.
Ja, gut, aber es ist schon sehr hochs Sicherheitskonzept, oder? Also es ist ja so, dass es ist ja auch by default, also du hast ja auch deine Daten auf deinem Gerät, oder? Und da gerade Apple, ich glaube Android ist auch ziemlich gut, aber gerade Apple ist ja extrem sicher. Und wie gesagt, du gibst ja nicht zu viel Datenpreis. Das hat dann eben eine ganz neue Sphäre, oder? Man hat dann, teilweise haben auch gewisse Parteien dann wollen, dass das Vertrauenszertifikat für Unternehmen, oder gefordert worden ist. Also da kann nicht irgendein Hans Jakob dann deine Altersverifikation erfragen, sondern Firmen müssen sich auch verifizieren für das.
Okay, ja. Aha.
Und das hat man aber eben auch. Genau, das hat, dass die Anfrage sicher ist. Das hat man aber eben auch wollen torpedieren. Da haben auch das ist lobbyiert worden im EU-Parlament. Das heisst, das ist für kleine Firmen ist das ein Riesenaufwand und kostet viel Geld. Und man soll das optional machen, man soll das freiwillig machen. Und das ist jetzt abgelehnt worden. Das bleibt Pflicht. Aber auch dort, da hocken natürlich die Leute dahinter, die darauf pochen, dass das wieder optional wird. Und dann hat es noch ganz andere, wenn ich das noch ganz kurz fertig machen darf, es hat noch eine andere Sphäre. Das Problem ist, es gibt Kritiker, die sagen, ihr müsst aber Big Tech in Verantwortung nehmen und nicht der Staat. Weil wenn du so eine Idee hast, was heisst, hey, du kannst dich identifizieren, dann bist du 18, dann ist das kein Problem, dann hast du entweder gehen die Jugendlichen noch immer, was weniger reguliert ist, und B, du entbindest natürlich Meta von der Pflicht, oder, also ich nenne jetzt Meta als Beispiel. Hey, wir müssen ja nichts mehr machen, die haben ihre EID, wir können genau weiter unseren Track-Content in der Weltgeschichte umspielen, wir müssen gar nichts mehr machen.
Genau, oder? Das finde ich nervig. Ich finde auch, das Problem ist, das ist wieder das Typische, oder? Man tut einfach, man kontrolliert einfach so, lieber die Leute ein bisschen überwachen, statt einfach dort, wo das Problem ist, oder bei den Wurzeln abhacken, wie man so sagt.
Und,
ja, aber das ist, nein, ich meine, die scheiß Plattform, es ist einfach offensichtlich missbraucht. Und man macht einfach nichts, weil man einfach findet, man kann nicht. Obwohl die EU hat ja jetzt schon ein paar Mal gezeigt, ich könnte eigentlich schon, oder? Und ich bin jetzt nicht sicher, ob's, wenn jetzt du bei Insta und TikTok und all denen, wenn die dich ein bisschen stärker regulieren, ob da plötzlich würden Alternativen aus dem Boden raus wachsen, wo dann die alle hingehen. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, das passiert so eher.
Das Problem ist, ich verstehe dich nicht. Ideologisch gesehen bin ich voll bei dir. Ich glaube, es funktioniert praktisch nicht, weil du kommst nicht hinterher. Es ist zu schnell. Wenn du irgendetwas regulierst, dann kommt einfach das Nächste, macht wieder genau gleich Scheiß. Und dann fängst du von vorne an und es geht wieder irgendwie x Jahre, bis du das Gesetz hast.
Aber, es gibt ja keinen anderen Weg, weil eben der Weg löst das Problem nicht. Der schiebt es nur raus. Als erstes mal, meistens genau, findet man irgendeinen Workaround.
Oder es ist,
genau, man schiebt Verantwortung ab. Und vor allem, weißt, wir haben ja auch ab noch 18 ist das scheiß Problem immer noch von diesen Plattformen. Es betrifft dich ja immer noch.
Aber wieso schiebt es Verantwortung ab? Also, wieso geht nicht beides? Also kannst du die immer noch regulieren?
Aber das macht man ja nicht. Man macht es eben so. Dann hat man noch eine, sobald das kommt, ist also, es genau wie der Flo sagt.
Es gibt schon noch, immer noch den Digital Services Act viel, ja. Gell? Das ist schon so. Aber es ist natürlich, man ruht sich dann ein bisschen auf dem aus. Also es ist so, jetzt ist sowieso mal Sommerpause, das EU-Parlament hat glaube Ferien. Ursula von der Leyen hat auf jeden Fall gesagt, nach dem Sommer, man vermutet, dass das im September sein wird, zur Lage der Union, ihrer grossen Anspruch, die gibt es einmal im Jahr, dass sie dann dort, sie will dort mal eine Idee vorschlagen.
Hey du.
Und was wäre denn die Lösung? Also außer, ich meine, das mit dem Regulieren, ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Aber was ist denn die Lösung, wenn jetzt mal sagst, hey, mal Social Media ist vielleicht nicht so gut für Kinder. Was ist die bessere Lösung?
Ich finde, die Algorithmen dürften gar nicht so funktionieren. Weißt, ich finde, das ist alles eigentlich das missbraucht ja eigentlich. Ja, nein, aber ich weiß, aber das wäre es. Ich finde, es dürfte nicht so funktionieren. Es dürfte nicht die Leute missbrauchen. Ja. Und ich finde, das macht es. Einfach mit denen, wie die Plattformen aufgebaut sind.
Ja, völlig.
Finde ich, wenn das könntest du unterbinden in einer perfekten Welt, dass einfach die Leute das Zeugs konsumieren, weißt du, wie es halt früher war, wo du einfach sozusagen.
Ich könnte miteinander chatten und einander anstupsen und.
Ja, das ist einfach normal, was nicht einfach alles so gefüttert hat und einfach alles manipuliert war, oder?
Aber das ist jetzt eben nicht die Welt. In der heutigen Welt, was wäre eine realistische, bessere Lösung?
Aber gegen das klappt in den USA. Also meine, gegen das...
Ja, klar, aber das passiert nichts. Oder das ist schon wieder lange, dann hast du keinen Slop. Das ist alles schon... Ja.
Ich glaube, das gibt
keine... Das ist aber alles wieder überholt. Das ist schon noch schwieriger.
Eben, dann kannst du jetzt wie jetzt, dann schiebt man es ein bisschen raus, dann können die Leute erst ab 18 brauchen, respektive dann gehen einfach vermutlich nur verrecktere Plattformen auf, wo dann einmal nicht hinten nachkommst, wo die Leute dann ihre Nuss ungefilterte Zeugs schauen. Also eben, möglicherweise machst du es schlimmer so. Ich weiss es nicht, oder?
Also was man vielleicht einfach ein bisschen muss... sorgfältig einteilen ist, was fällt denn alles unter die Regelung. Oder?
Ja.
In dem Bericht, der da rausgekommen ist, heisst es Social Media Plus, das geht bis zu irgendwie eBay und Ricardo. Oder? Ich finde, also...
Also du findest, wenn wir jetzt das machen, aber das Social Media, vielleicht das Plus streichen, dann wär's schon viel gewonnen.
Ja, das wäre schon mal ein Anfang, oder?
Das wäre schon mal ein Anfang. auf der anderen Seite, gell, auf Amazon kannst du einfach zum Beispiel Alkohol bestellen.
Aber das ist wieder ein anderes Problem, oder?
Ja, das habe ich zum Beispiel, das ist mir letzte passiert. Ich habe Bier bestellt aus Deutschland bei so einem Shop, bei irgendeinem Feldwaldwiese Online-Shop, den ich kenne, weil ich den physisch kenne. Und dann hat er mir das geschickt und plötzlich kommt mir in den Sinn, hey, ich habe dort einfach meinen Namen und meine Adresse angegeben. Ich kann nie irgendwie mal mein Alter nachweisen.
Bei go.ch
habe ich müssen, wo er mir es vorbeigebracht hat, du kannst dir das dann liefern.
Ah, den musst du,
ja. Habe ich Cider. Und dann, wo er mir es gebracht hat, hat er gesagt, er muss zuerst meine Idee haben, bevor er mir es aushändigen.
Aha, ich kann nur sagen, den musst du beim Bestellen...
Ja, beim Bestellen war ich auch schon. Aber darum hat es mich gewundert, dass er nochmal nachgefragt hat und hat wirklich eine Idee-Verifikation machen und dann hat er
so... Du siehst einfach aus, als wärst du noch nicht 16, weißt du, das ist...
Ja, das ist ein anderer Punkt.
Hey, komm, wir gehen doch sonst noch zu unserer dritten News. Ich würde sagen, noch etwas Kurioseres, aber das passt irgendwie da drin.
Irgendwie schon.
Genau, ein Startup möchte eben einen Satellit, also einen Sonnenspiegel ins Weltall schiessen. Eben, und da denkt man doch erst an James Bond. Ja?
Genau, also es ist irgendwie, sind wir heute sehr dystopisch unterwegs, habe ich das Gefühl. Also ja, genau, es geht darum, dass das US-Startup Reflect Orbital möchte über Satellitenspiegel die Nacht erhellen. Und vorstellen könnt ihr euch das so, der Satellit spiegelt eigentlich Sonnenlicht im All und ist dann so ausgerichtet, dass wie so ein Skiwerfer auf die Erde geht. Und das Startup hat eigentlich zum Ziel, mit dieser Spiegelung, so einen Bereich von etwa 5 km Durchmesser können für mehrere Stunden taghell beleuchten. Jetzt ist noch die Frage, wie genau funktioniert das? Dürfen sie das überhaupt und wieso wollen sie das machen? Weil, wie du sagst, bei James Bond machen sie das auch und dort haben sie auch andere Vorstellungen nachher als das, was eigentlich behauptet.
Das ist wie eine Lupe dann und dann kann man auf die Erde lasern.
Wie ein Laserstrahl und dann kannst du echt die Erde blowen.
Der Mr. Burns hat das auch gemacht. Er hat die Sonne verdunkelt, dass es 24-7 Stunden braucht, was ich machen will.
Also wirklich, es löst sich wirklich an wie so ein Bond-Bösewicht.
Genau, darum vielleicht zuerst mal, wie das so im Hintergrund aussieht. Also der Satellit, ich finde es noch mega herzig, der heisst Arendelle One.
Ja, so machen sie das eben, herzig, das nennen das Zeug.
Wie Herr der Ringe, genau, damit so Nerds abgeholt werden. Genau, und es ist so, jetzt zuerst einmal nur einfach ein von zwei Testsatelliten, die sie wollen, in die Umlaufbahn bringen. Und der besteht eigentlich aus so einem 18 Meter langen Reflektor, der so für 5 Minuten eigentlich nur 0,1 Lux Licht auf die Erde spiegeln kann. Und das ist so, könnt ihr vorstellen, wie so eine helle Vollmondnacht, also so eine klare Vollmondnacht. Und Reflect Orbital behauptet ja aber, sie wollen einen Tag hell hinkriegen mit dem. Und für das müssten sie 50'000 Satelliten ins All schiessen. Und das wollen sie tatsächlich schaffen bis 2035. Und die sollen dann einfach alle zusammen so funktionieren, dass 36'000 Lux reflektieren können. Und das wäre dann wirklich so ein sonniger Tag am Schatten. Also dass man so ein bisschen die Vorstellung davon hat, wie viele 36'000 Lux sind. Genau. Und eben das Sonnenlicht ist dann wie so ein Skiwerferstrahl, also eigentlich wie so ein Kegel, wo wirklich aussen dran ist Nacht, dunkel, und nur innen dran ist wirklich taghell. Und die Satelliten sollen dann so rotiert werden können, dass das Licht auch ein- und ausschalten oder dass der Kegel auch ein bisschen verschieben können. Jetzt die erste Frage ist natürlich, dürfen sie das? Weil sie brauchen natürlich eine Genehmigung für das und die US-Bundesbehörde Federal Communications Commission, also die FCC, die für die Regulierung zuständig ist vom Rundfunk und von der Satellitenkommunikation.
Super Behörde.
Brandon Super Carr, Behörde.
Der größte Idiot. Okay, Entschuldigung.
Ja, finally. Aber ja, well, es ist auf jeden Fall eine Genehmigung erteilt worden. Und zwar aber, sie dürfen so einen Satellit in Betrieb nehmen. Über eine festgelegte Funkfrequenz dürfen sie auch Steuern und Datenübertragungen vornehmen. Wichtig finde ich aber da, die Genehmigung ist nicht, dass der Satellit als Sonnenspiegel benutzen darf, weil das zusätzliche Lichtverschmutzung betrifft. Und für das ist die FCC nicht zuständig. Und die Behörde greift dann auch zurück auf die ganzen Leute, die sich darüber beschweren. Das sind natürlich nicht alle mega dafür, dass das gemacht wird. Es gibt mega viele Petitionen von Astronomiefachgesellschaften, von Umwelt- und Gesundheitsorganisationen. Also da gibt es wirklich auch sehr viele Gegenargumente. Genau. Und die sehen natürlich nur das Schlechte. Reflect Orbital muss natürlich auch erklären, warum wollen sie das überhaupt machen? Was ist das Gute denn an dem Ganzen? Und sie, Reflect Orbital, beschreibt eigentlich ganz viele Szenarien, so ein bisschen schön gequatscht, was das Sonnenlicht eigentlich alles kann bewerkstelligen. Sie nennen zum Beispiel so Katastrophengebiete in Regionen, wo kein Strom haben oder keine Lichtinfrastruktur, dass man dort wirklich erhellen kann und dann arbeiten kann. Generell auch Outdoor-Arbeitsplätze wie so Industriehäfen und militärische Einsatzgebiete oder auch sehr
vorgehört. Es ersetzt alle Solarstudios, da kannst du nämlich einfach offen irgendwo anhängen.
und tot brutzeln lassen. und in der Landwirtschaft finde ich auch sehr spannend, da könnt ihr so die Wachstumsphasen von den Pflanzen verlängern. Das klingt auch sehr, sehr gut für die Pflanzen und für das Ökosystem.
Aber zum Strom machen ist es nicht?
Mal, also sie sagen auch, dass wir Sonnenlicht eigentlich zu den Kollektoren zu, also wirklich explizit zu der Erdoberfläche lenken, wo die Kollektoren sind, also dass du nicht immer musst warten, bis quasi die Sonne schön drauf scheint, sondern explizit dort hin. Und das soll eigentlich die globale Ausbeute von Sonnenenergie sogar verdreifachen. Also dann hättest du auch mega effizient Sonnenenergie.
Ja, aber Moment. Also, aber das ist ein Kegel von 5 Quadratkilometer, hast du glaube gesagt, oder?
Genau. Und für das brauchst du 50'000
genau, Satelliten. Genau. Also, ein so ein Kegel ist jetzt nicht so viel, oder?
Also, nein, absolut nicht. Und sie erklären auch null zum Thema CO2, weil du musst ja die ganze Rakete starten, du musst ja die Satelliten ins All bringen. Denn keine gesundheitlichen Schäden werden genannt. Wie das ist, mit, wenn du so viel Licht im Biorhythmus hast, also die ganze Gesundheit von den Menschen und von den Pflanzen und von allem rundum, das ist ja mega unnatürlich. Und man weiß ja jetzt schon, dass die industrialisierte Welt viel zu helle Nächte hat und dass das nicht gut ist für die Gesundheit.
Ich schaue da gerade die Devi hat ja einen Artikel geschrieben darüber und da hat es ein paar Karten, für was das ist. Und die letzte Card ist Experience.
Genau, das ist der letzte.
Experience for Events and Public Spaces. Und hat so einen Strand mit so ganz vielen Surfern, so ein Sky-Slot-Bild, wo so taghell ist.
Hey, ist so nein. Geil, Mann.
Also die Gründe, für was sie es brauchen, wenn sie echt räudig. Also du fragst dich schon ein bisschen.
Das ist wirklich geil, wirklich.
Ja.
Aber heute ist wirklich... Wow. Heute ist einfach alles möglich. Du, vermutlich kommt es.
Dass sie die Bewilligung bekommen. Es ist, The Verge hat einen extra Podcast im Podcast, der heißt Brandon Carr is a Dummy. Und das kommt dort sicher auch wieder.
Grossartig. Ja.
Also es ist alles sehr, sehr fragwürdig. Eben, sie können auch wissenschaftlich gar nicht sagen, wie gut das funktioniert und was das für Auswirkungen hat. Eben, sie erzählen nur, wie spaßig das alles ist und wie cool. Darum eben, jetzt die Genehmigung haben sie wirklich nur, um sie mal ins All zu schiessen. Und man weiß ja auch, dass weiss nicht, SpaceX und Co., wenn die auch so viele Satelliten ins All schiessen, also irgendwie ist es langsam ein bisschen voll dort oben.
Ja, aber die sind, glaube ich, erklärt. Das ist, glaube ich, andere Flughöhe.
Es ist, ja, sie dürfen jetzt auf 625 Kilometer Höhe oder so. Also sie müssen wirklich ihre Höhe beibehalten, dass es irgendwie funktioniert.
Ja, ich glaube, die andere, ich glaube, Starlink ist, glaube ich, tiefer habe ich gemeint. Die sind aber relativ
400, ich habe gemeint 400, ja. Okay. Aber es sind 200 Kilometer auseinander, das schon.
Aber es hat schon, ich meine, tausende Satelliten wird es schon da haben.
Der Starlink ist schon absurd. Ich weiß nicht, wie viele, aber es ist wirklich schon.
Es ist recht heftig, ja.
Aber hast du schon mal gesehen? So eine Reihe Starlink-Satelliten am Himmel durch. Sieht schon noch recht crazy aus.
Schon erwartet.
Sich auch beeindruckend, ja. Genau. Ah,
burn it all down. Mit Sonnenenergie. Ja, komm. gehen wir noch weiter zu etwas gemütlich auch nicht, aber viel
bisschen gut. Weniger dystopisch. Genau,
weniger dystopisch. Aber es hat so Lens Flare. Ich sage euch dann wieso. Also komm, wir gehen in den Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Ich habe noch die letzte Staffel von The Bear geschaut. Die 5. Staffel läuft auf Disney Plus. Ich glaube, es sind nur 8 Folgen, etwa eine halbe Stunde. Und das war ein bisschen auf und ab. Haben die geschaut, die Serie?
Ja. Ich habe die letzte Mal nicht gesehen. Ah, Flo. Aber die ist wirklich richtig geil. Also, ja. Die musst du schon gewähren.
Ich finde eben, es sind natürlich nicht alle gleich gut gewesen. Ich finde wirklich, die erste war sensationell. Ja, und ich weiss nachher nicht mehr, welche anderen ein bisschen schlechter und welche besser gewesen sind. Eine der besten Folgen war aber definitiv nicht in der ersten, die mit dem Weihnachtsessen. Finde ich
mal
die beste Folge je gesehen.
Ja. Also die grösste Folge der Fernsehgeschichte. Es sind aber alle geschafft, also sie sind nie eingebrochen, sie sind immer gut geblieben. Ich weiß, was ich meine. Am Anfang ist es halt so geflasht, weil es neu ist, aber es sind alle gut gewesen.
Es ist immer ein bisschen, es geht eben darum, um ein Restaurant schlussendlich, wo sie zum Sternenrestaurant machen und einfach immer so das pure Küchenchaos, was sie haben. Und manchmal hat man schon ein bisschen das Gefühl gehabt, sie treten ein bisschen auf der Stelle, auch die Entwicklung der Leute. Und es dreht sich vor allem um den Carmi, er ist dann sozusagen der Chef der Küche. Und in der Ende der letzten Staffel hat er eben seinen Partner dort gesagt, er hört auf. Also irgendwie einfach, das bringt, er kommt irgendwie auch nicht weiter. Das ist irgendwie einfach nicht gesund für ihn, das Küchenleben. In dieser Staffel ist er aber noch in der Küche und die ganze Staffel ist eigentlich mehr oder weniger ein Abend. Und es ist so ein total chaotischer Abend halt mal wieder. Es irgendwie sintflutartige Regenfälle haben sie, und das führt halt erstens beim Restaurant zu völligem Chaos, aber auch die Leute sind verspätet und dann kommen alle auf einen Schlag und so. Und das müssen sie halt so um das herum navigieren. Und ich finde, das ist recht gut gemacht. Das ist auch wieder mal etwas Neues und es ist eben nicht mehr, ich finde, es ist nicht mehr ganz so stressig jetzt wie andere Folgen. Und es führt eigentlich die meisten Figuren auf so einen guten Abschluss, finde ich. Finde es fast für alle Figuren.
Das ist jetzt fertig, hast du gesagt?
Ja, genau, sie haben gesagt, Ende. Das ist jetzt wirklich fertig. Ich finde, das Ende von Carmi ist ein bisschen, ja, ja, eben, über das kann man streiten, finde ich jetzt ein bisschen, nein, sei nicht, ein bisschen aus der Luft gegriffen. Aber insgesamt so der Weg dorthin ist schön. Und es hat sich auch immer so ein bisschen mehr, der Richie, sein Cousin, obwohl, glaube ich, ja nicht wirklich ein Cousin ist, nennt ihn einfach so. Der hat eigentlich fast die interessanteste Entwicklung gemacht, vom totalen Assi, den du eigentlich für nichts hast können brauchen, zu, ich weiß gar nicht, er ist der, der die Leute einfach empfangen nimmt und an den Tisch und so.
Ich weiß nicht, wie er heisst, aber ich weiß, was du meinst.
Sein Jobtitel, aber er ist einfach recht ein wichtiger und der hat einfach eine wirklich gute Wandlung durchgemacht. Und Sydney, das ist noch die, die jetzt sozusagen den Laden jetzt schmeißt und sie ist jetzt auch so eine Chefin, wer eben der Carmi sagt, macht es nicht mehr. Hey, und ja, also ich habe es wirklich cool gefunden. Es hat wieder so durch so glatte Momente, wo es dann aneinander prallt, aber eben irgendwie schön, die verschiedenen, so der eine, der Dessert-Koch, der irgendwie so seine Entwicklung durchgemacht hat und die Ältere da, die am Anfang auch ganz skeptisch da war gegenüber der Sydney, wo jetzt ist sie auch wie die Assistentin, hat sie auch so einen Titel. Aber die ist echt aufgestiegen und hat irgendeinen interessanten Ding gemacht und dann hat sie ja im letzten Staffel schon den Sideplot gegeben mit die einen, die einfach nur noch Sandwich machen, weil ganz am Anfang war es so ein Sandwich-Bude gsi. Ja. Und die wollen jetzt immer Franchise wollen sie machen, oder? Und es sind viele lustige Sachen und immer noch, da haben sie es auch wieder angebracht, dass du wieder findest, so, das ist irgendwie, das sind einfach gute Leute. Es sind alles so sad fucks zwar alle, sie sind alle wirklich so depressiv meistens, aber irgendwie da jetzt gibt es einfach ein bisschen Hoffnung und so ein richtig, schlussendlich haben sie einen richtig verreckten Hurenabend, zwar Stress, aber es läuft, oder? Und was noch interessant ist, ich habe nachher gesehen, es hat noch so eine Prequel-Folge zusätzlich. Gary heisst die. Und die ist einfach mit dem Richie und dem Mikey, da der vom John Bernthal gespielt. Also da, das ist der Bruder vom Carmi, der sich umgebracht hat, schon ganz am Anfang, wo einfach ab und zu so Rückblenden vorkommt. Und sie machen zusammen einfach irgendeinen Roadtrip irgendwo hin, wo du nicht genau weißt, was sie machen. Und das ist einfach so, du begleitest einfach sie, wie sie dort hingehen, ein miteinander quatschen, dann steigen sie mal aus und spielen gegen irgendwelche Kinder kurz Basketball und gehen irgendwo einen Kaffee und gehen irgendwelche Drogen und so, während irgendeine Frau die heim kommt, jetzt ein kleines Kind über und so. Ist so, es ist irgendwie noch eine spezielle Folge, aber noch cool irgendwie. Also, ich finde, mit der Zeit ist ein, es hat sich ein bisschen gezogen, so gegen Ende, aber einfach so eine witzige Zwischenfolge oder eben Prequel. Was mich gestört hat irgendwie ist, ich habe das Gefühl, am Anfang ist das irgendwie viel nüchterner gefilmt worden. Das heißt irgendwie nicht so, jetzt wirkt es so künstlich. Ich finde eben nicht positiv. Es hat so viel Lens-Flare-Effekt. Ich habe wirklich das Gefühl, J.J. Abrams hat es gefilmt.
Ja.
Das ist unglaublich. Also, da habe ich wirklich nicht gecheckt. Was soll das? Ich muss keine verdammte Lens-Flare die ganze Zeit haben.
Okay.
Wie so ein Marvel-Film. So. Aber das war komisch. Es wirkt so ein bisschen, ja, eben so aufgesetzt dann irgendwie. Und ich habe das Gefühl, die erste, die hat eben fast wie so eine Kochsendung halt gewirkt, also das mit den mega schönen Bildern und so. Und
da ist ja, so sehr roh.
Also ja, genau. Und da ein bisschen aufgesetzt hat das gewirkt. Ja. Das hat mich ein bisschen gestört. Aber hey, sonst eine sehr schöne Geschichte. Und du merkst auch irgendwie, die haben ein bisschen zu viele Figuren eingeführt. Also irgendwie auch da um Carmi seine, ist denn eigentlich seine Freundin geworden? Ich weiß es gar nicht mehr. Die kommt einfach nur noch so Cameo mit, noch so kurz vor. Ach, irgendwie. Und ich weiß gar nicht, was mit der Reich passiert ist.
Ja. Aber es lebt ja schon, es lebt halt mega von der Figur. Also es ist halt, die Geschichte ist auch immer relativ simpel und die Charaktere sind
super gut Charaktere entwickelt.
Ja,
ja
eh.
Aber ja, du kannst viel haben.
Ja. Aber ich finde, sie haben einen guten Abschluss gefunden, schlussendlich, nachdem wirklich nicht alle gleich gut gewesen sind. Aber,
also und jetzt ist nach 3 Staffeln schon fertig?
5.
Ah, 5.
Ja. Aber ich finde, man kann auch nur die erste schauen. Weil auch, nein, ist so, weil das, ja, die ist auch so ein bisschen, die ist auf eine Art auch so ein bisschen abgeschlossen eigentlich. Also, die erzählt einfach eine abgeschlossene Geschichte, finde ich.
Okay.
Und ja, es ist nicht so höchstes Commitment. Oder du kannst einfach mal sagen, hey, ich schaue jetzt mal eine Staffel von dem und du weißt auch, du kannst auch wieder aufhören, wenn es dir jetzt nicht super gut gefällt und wenn du es gut findest, kannst du halt weiter schauen.
Ja. Okay. Ja, weil auch der zusammenhängende Plot um den Stern, der ist schlussendlich gar nicht so wichtig, weißt du? Ja. Also, darum, ja, ist jetzt nicht das, was man da unbedingt muss immer weiter schauen. Aber genau, The Bear, 5. Staffel, ich habe es cool gefunden und kann ich empfehlen. Genau wie die Games, die ich da in der Spiele gehabt habe. Wechseln wir jetzt dort noch hin.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in den
Spielecken. Assassin's Creed Black Flag Resynced. Das ist ein sperriger, hoher Titel. Ohne Doppelpunkt. Sonst haben sie immer Doppelpunkt oder Bindestrich oder so. Ist ein Remake vom... Oh, schau, jetzt müsste ich es auswählen. Jetzt wüsste ich es nicht einmal.
Assassin's Creed Black Flag.
Ja, schon, aber weißt du, wann ist es rausgekommen? 2003. Mit der PS4 und der Xbox One. Ich glaube, es war eines von den ersten Games, die Cross-Plattform und so war.
Eins von den besten 13. Assassin's Creed immer.
Das ja, ist ein genau. 13.
Genau, eines der besten Assassin's Creed und irgendwie nicht unvorstellbar, dass sie so lange gebraucht haben, um das Teil nochmal neu aufzusetzen. Übrigens, Ubisoft, das Game hat sich ja super verkauft, ich glaube, am ersten Tag 2 Millionen und zum Vier haben sie gerade mal ein paar Leute rausgestellt.
Geil.
Das ist einfach eine schöne Bude. Hey, Ubisoft, absoluter Saftladen, aber wirklich, so, die sind so unsympathisch. Die finden immer so, warte, das geht noch besser.
Aber welches Game-Studio findest du sympathisch, Phil?
Ja, es gibt aber ja, von den kleineren gibt es schon. Jetzt die grossen, gut, die, ja. Meine, die sind natürlich leid in sich. Aber wie gesagt, das Game, ich habe auch, das Black Flag finde ich eigentlich auch das beste Assassin's Creed. Wie die meisten. Dort haben sie halt den Schiffskampf eingeführt und der war so geil.
Ja, der war geil.
Umbütteln, Fisch fangen, gegen legendäre Schiffe kämpfen und dazwischen schon wieder in ein Land müssen. Das war immer so ein bisschen, ja, das war okay gewesen. Und jetzt haben sie wirklich einfach das Game, sind einfach alle Kanten abgeschliffen. Also sie haben den ganzen modernen Shit komplett rausgestrichen. Du hast im Original hast immer noch jeder... Nach jeder Hauptmission ist es wieder zurück. Weil Assassin's Creed spielt ja, du bist irgendein Typ, der in so eine Maschine reinsteigt, so VR-mäßig und dann die Vergangenheit erlebt, oder? Und da, in dem Teil hat es eigentlich eine witzige Idee gehabt. Du bist nämlich in einem Game-Studio, du hast eigentlich bei Ubisoft geschafft und du hast, glaube ich, irgendwie rumspioniert. Die Idee war lustig, aber es ist immer so langweilig zum Spielen und du wolltest eigentlich immer zurück zum Piraten-Game spielen. Und da haben sie es einfach komplett rausgestrichen. Aber weil die Assassin's Creed Games, die startest und die sind mittlerweile wie so ein Hub, wo dir auch die anderen Assassin's Creed anzeigt, mit so übergreifenden Fortschritt, mit so Daily-Missionen und so, wirklich so zum Kotzen, Live-Service-Zeugs. Aber, und dann hat es im Game schon auch noch manchmal einfach so komische digitale Sachen, wo du einfach wie irgendwie, dann bist du wieder in dieser komischen Assassin's Creed VR-Welt. Ich habe mal eine Mission gemacht, ist gar mit Abstand die schlechteste gewesen. Also ich finde, die kann man sich all schenken. Einfach nur das Piratenzeug spielen, selbst ist lustig. Du bist eigentlich nicht wirklich ein Assassin, du bist wirklich einfach ein Pirat, der so viel Geld abgesehen hat. Begegnest natürlich dann gleich den Templars und so. Und die Story finde ich jetzt nicht mega mitreißend. Ich weiss auch nicht mehr von damals. Aber ich finde, es hat noch coole Figuren drin, die dann gleich so ein bisschen das Piratenleben eigentlich noch... Wir lernen so das beschönt, die schöne, die romantische Vorstellung davon, dass sie ihre eigene Insel haben und Friede, Freude, Eierkuchen. Und natürlich wird es dann verfolgt von den Briten und die Leute sterben im Knast und Zeugs und Sachen. Und so. Das finde ich noch gut gemacht eigentlich.
Ja, also es ist halt trotzdem die Piratenromantik, oder, die Leute einfach catcht. Das verstand ich schon, das hat mich auch total.
Hey, aber eben sonst, ich meine, es sieht mega schön aus und wenn du das, eben, ich glaube, das Prinzip, das ist eine grosse Spielwelt, du segelst hier rum, du rüstest dein Schiff auf, tauchst nach Schätzen, jagst irgendwelche Haifische und Walfische und schiessest andere Schiffe kaputt, dann gibt es legendäre Schiffe, die ich immer noch nicht geschafft habe, eins kaputt machen. Im Alter habe ich all die geschlossen, hey, jetzt, ich habe keine Chance, ich check nicht, was ich falsch mache. Und ich habe mein Schiff praktisch komplett upgraded. Die Legendären, die machen mich alle kaputt. Da raff ich nicht.
Mir wird schlecht.
Nein, wirklich?
Du bist alt geworden.
Ja, das muss so sein. Ich raff es einfach nicht. Hey, ich muss aber auch sagen, ich habe so schon nach, am Anfang ist es grossartig gefunden und dann schon so nach 10 Stunden da stellt sich schon wieder die Sättigung ein. Dann findest du so, eben, das sind so empty calories. Es ist einfach so ein Spiel, wo du machst Zeugs und nichts hat irgendeine Bedeutung oder irgendwelche Konsequenzen für die Welt. Also du bist einfach... Es ist egal, was du machst. Du bist nie irgendwie der Schrecken der Meere. Obwohl du hunderte von Schiffen kaputt geschossen hast.
Du zerstörst ja auch kein Legendäres.
Ja, nein, aber ich meine, erstens, es hat so viele Schiffe auf dem Ozean. Es ist schlimmer als auf der A1 am Abend um 6 Uhr. Pumpen voll mit Schiffen. Also weißt, ich weiss nicht, wie das funktionieren soll. Aber du ballerst die alle kaputt, aber irgendwie, du hast nie den Eindruck, dass du jetzt irgendwie eine Piratenlegende wirst. Was ich irgendwie schade finde. Aber eben, hey, Das ist einfach, es ist so ein Easy. Du kannst den Kopf abschalten, segelst um und schiessst ein Zeugs kaputt. Das ist witzig. Also, eben, wenn das Original gefallen hat, ist cool. Wenn du noch nicht mega viel Assassin's Creed gespielt hast, dann ist es auch gut. Wenn du noch keine Sättigung hast, aber wenn du alle schon gespielt hast, dann glaub, musst du wieder damit rechnen, was dir relativ gleich wieder verleidet. Aber hey, Assassin's Creed Black Flag Resynced. So ist es recht cool. Geht es auf, geht's auf der Switch? Shit, weiss ich gar nicht.
Wahrscheinlich weniger.
Nein, bin ich nicht sicher.
Soll
ich
nachschauen?
Kannst du mal nachschauen. Switch 2 könnte es schon
sein.
Es müsste jetzt dort schon laufen. Es läuft auf dem Steam Deck. Also meine,
easy. Ja, dann
müsste auf der Switch 2
sicher regeln. Switch 2.
Eben, geil.
Geil.
Nice.
Geil, wie sie es machen.
Hey, dann habe ich noch ein anderes, ein kurzes Densha Tag.
Ah, nein. Sorry. Gleich nicht.
Gleich jetzt nicht?
Nein. Nein. Ich habe es falsch gelesen.
Komisch. Das überrascht mich aber. Egal, vielleicht kommt es noch. Eben, genau, das zweite. Eben, Densha Attack, ein Wort. Das ist ein, es ist eigentlich wie Tony Hawk, aber du bist ein Zug in einem dystopischen Japan.
Es ist wie Tony Hawk, aber du bist ein Zug.
Ja, du bist nicht Skater, du bist ein Zug. Und also okay. Knallbunt, auch der Sound ist natürlich genauso eine Mischung aus Elektro, K-Pop und allen Zeugs und Sachen. Und es ist irgendwie so eine dystopische Zukunft, wo irgendwie die einen leben in einer behüteten Stadt und die anderen außerhalb im Ghetto mehr oder weniger und du am Anfang lieferst als Zug irgendwie Rahmen aus oder so. Ist egal. Also es hat das Story.
Das ist nicht relevant.
Nein, mir ist das völlig wurscht.
Klischees.
Es ist einfach kontrovers.
Viel hat Stereotype bedient.
Ja, nein, aber es ist so. Also das ist die Story.
Okay.
Und genau, du kannst mit dem Zug, der fährt einfach, oder? Du kannst bremsen, beschleunigen, du kannst gumpen, Wallrides machen, du kannst Flips machen. Es kommt dann immer mehr dazu, oder? Also da musst du wirklich weißt, vom einen Gleis aufs andere gumpen, weil ein Hindernis kommt und da ein riesiger Stein hinter dir. Und dann die Missionen gehen meistens so, was sind das, ein paar Minuten. Zum Teil musst du das Ziel erfüllen, gewisse Punkte erreichen. Oder manchmal gibt es dann wie so Abzweigungen und dann musst du am einen Ort durchfahren und irgendwie in der Luft einen Flip machen, damit du etwas kaputt machst, irgendwie so kleine Ziele. Und dann hat auch Bosskämpfe und dann so gegen so riesige Roboter, so Anime-Mädchen-Roboter in Tütüs irgendwie, so einfach völlig abgedreht, aber hure lustig. Und du musst halt damals den Angriff ausweichen und dann flippen in der Luft, um sie zu schlagen und so. Hey, ist einfach mal etwas erfrischend Neues, ein gutes Tempo. Und
das ist auch ein Zug, der ist schnell.
Ja, genau. Mhm. Aber zwischendurch fahrst du auch einfach einmal auf einem, so einem Riesenrad, der sich losgelöst hat. Und dann fahrst du einfach auf dem oben. Und fetzt so durchs Zeug durch. Es hat immer so ein bisschen. Es lockert ziemlich auf das Gameplay. Es ist wirklich recht witzig. Mich hat es jetzt nicht komplett reingenommen, aber es ist einfach wirklich mal etwas anderes. Und wenn das so ein. Eben, so ein Tony Hawk-mäßige Umskaten und so witzig findest. Es hat doch etwas von Sonic eigentlich. Du rasest ja einfach immer, oder? Darum, witzig. Also,
on Rails auch irgendwie, oder?
Ja, ja.
Also, literally genau. Eigentlich.
Ja.
Ja.
Also wirklich, lohnt sich mal reinzuschauen, ob es euch gefällt. Densha Tag heisst das, also D-E-N-S und dann D-E-N-S-H und dann Attack. Ich weiß gar nicht, ich habe es mal gelesen, was es heisst, aber ich habe es vergessen. Genau, mit dem Ausrufezeichen am Schluss, ganz wichtig. Densha Tag! Also, das wäre es von meinem Game-Tipp und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Danke fürs Mitmachen und fürs Zuhören. Tschüssi miteinander.
Ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Tschüss.